Ja, ho, 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 ho. Und herzlich willkommen zu unserem weihnachtlichen Nur der HSV Podcast. Es ist die Weihnachtsfolge, aufgenommen am 4. Advent, Sonntag, den 22. Dezember. Wir sind völlig in Weihnachtsstimmung, wir sind beseelt, wir sind berauscht und wir freuen uns sehr, mit euch jetzt gemeinsam mit dieser Nur der HSV Podcast-Folge auch in dieses Weihnachtsfest eintauchen zu dürfen. Ja, aber bevor wir das machen, müssen wir natürlich noch über unseren HSV sprechen, denn der hatte am Samstag, den 21. Dezember, seinen letzten Bundesligaspieltag in dem Kalenderjahr 2019. Es war für das Protokoll der 18. Spieltag, also wenn man so will, der Beginn der Rückrunde, und der Hamburger Sportverein durfte ins weihnachtliche Darmstadt reisen, an dem Böllenfalltor. Passt eigentlich besser zu Silvester, fällt mir in dieser Sekunde ein, aber ist egal. Also wir durften nach Darmstadt reisen und spielten gegen diesen sympathischen Club aus Darmstadt, ja, die Lilien nennt man sie auch. Darmstadt 98 hieß das Spiel gegen den Hamburger Sportverein. Der Hamburger Sportverein wollte diesmal wirklich alles reinpacken, um endlich mal wieder auswärts 3 Punkte zu bekommen. Ist sogar mit 2 Trainern angereist, wie wir im Fernsehen gesehen haben, aber am Ende reicht es dann dennoch nur für einen Punkt. Der HSV und Darmstadt trennen sich 2-2, und darüber müssen wir natürlich auch in diesem Weihnachtspodcast sprechen. Mein Name ist Hobbs, dein Name ist Sascha.
Ja, ho, ho, Hobbs. Schön, dass ich jetzt hier nach dieser wohl längsten Ansprache ever zu Wort komme. Es ist mir wieder mal ein Fest, um in deinem Duktus zu bleiben, mit dir über unseren HSV zu sprechen.
Ein Fest im Fest. Also das ist doch wirklich toll. Sascha, geht es dir gut?
Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Es ist, der HSV hat nur unentschieden gespielt. Ansonsten, es wäre mir besser gegangen, hätte er gestern gewonnen, und wir waren ja kurz davor. Aber ansonsten geht es mir ganz gut, ja.
Das ist gut, dass du aber dein persönliches Wohl immer mit dem HSV knüpfst. Erinnere mich jedes Mal daran, wenn der HSV, wenn ein Spieltag ist beim HSV, ja, und ich bin irgendwie einkaufen und irgendeine Kassiererin sagt zu mir, ja, schönen Tag noch, dann sage ich jedes Mal, das liegt heute nicht an mir. Und dann gucken die mich immer an. Da sage ich, heute spielt der HSV. Ich weiß erst um 18 Uhr, ob das ein guter Tag war oder nicht.
Genau. So. Ja, und wie ordnest du das denn ein? Also jetzt schon nehmen wir das Fazit vorweg, aber...
Ja, das Fazit können wir vorwegziehen. Mhm. Ich denke, wenn ich ein neutraler Zuschauer gewesen wäre und es diese 78. Minute nicht gegeben hätte, würde ich sagen, ein echt verdientes Unentschieden. Mhm. Das war ein langweiliger Kick in den ersten 15 Minuten. Dann irgendwann, ich weiß nicht wann, traf der HSV. Danach wachte Darmstadt auf. Und dann war das ein richtig sehr spannendes Zweitligaspiel. Es war vielleicht kein hochklassiges Spiel, weil doch viele Fehler produziert worden sind, aber auf beiden Seiten. Es gab für beide Seiten Torchancen. Es war, wie ich fand, auch in der zweiten Halbzeit hochattraktiv. Du wusstest bis zum Schluss nicht, geht dir noch einer als Sieger vom Feld? Und insofern denke ich, war das leistungsgerechtes Unentschieden. Insofern geht es mir natürlich ganz gut, dass wir uns als Fans immer was anderes wünschen, ist ja klar, wenn unsere Mannschaft nicht gewinnt, aber ich kann damit gut leben. Wie gesagt, wenn diese eine Szene nicht wäre.
Ja, genau. Du hast jetzt aber eben gesagt, langweilige Beginnphase des Spiels. Ich habe mir, ja, also es geht, mein Fazit geht im Grunde auch in die Richtung. Ich finde, es war ein schwächerer Beginn, eine schwächere erste Halbzeit sogar, als zum Beispiel im Vergleich zum Spiel gegen Sandhausen, wo wir ja wirklich sensationell gut gespielt haben in der ersten Halbzeit. Aber wir sind immerhin mit einer Führung reingegangen, und deswegen habe ich gesagt, das ist die bessere Variante. Die nehme ich in Zukunft gerne öfter. Also lieber schwächer spielen und dann am Ende aber mit einer Führung in die Halbzeitpause reingehen, zumal sie ja, wie sagt man denn so schön, zu diesem psychologisch wichtigen Zeitpunkt dann gefallen ist. Dann wirklich, war es schon die Nachspielzeit oder zumindest kurz vor Pausenpfiff war es dann ja. Ne?
Du meinst das 2-1?
Das 2-1 am Ende, ja,
genau. Habe ich übrigens noch nie verstanden, dass das ein psychologisch guter Moment ist. Das hörst du jedes Mal.
Ich verrate gleich mal was. Ja, ja.
Okay, aber das hörst du jedes Mal beim Fernsehen, egal welcher Sender, egal wer da kommentiert, immer wenn ein Tor in der 43., 44., 45. oder in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit fällt, hörst du immer, oh, das war jetzt aber ein psychologisch guter Moment. Ja. Da denke ich, ich meine, ich habe ja noch kein Profifußball gespielt, aber ich denke dann so, nehmen wir mal das Spiel Darmstadt HSV, ja, als Gramotzes, als Trainer des Gegners, Ja. Gehe ich mit einer 1-1 in die Halbzeit und sage, ey geil, wir müssen so weiterspielen, dann kriegen wir hier irgendwie einen Punkt. Liege ich 2-1 zurück, dann wird doch meine Ansprache anders sein. Dann wird doch sein, pass mal auf, wir müssen mehr über die Außen kommen, wir müssen mehr diesmal, mehr das machen. Also der Trainer hat ja noch Einfluss jetzt auf seine Mannschaft und kann sie dementsprechend einstellen. Und deswegen denke ich, ein psychologisch geiler Moment ist doch die 46. Minute. Ja, egal, was du in der Halbzeit besprochen hast, das Spiel geht los. Ja, siehe jetzt das Spiel Hannover gegen Stuttgart. Stuttgart liegt 0-1 zurück am letzten Spieltag. Und nach 13 Sekunden nach Wiederanpfiff schießt Stuttgart das 1-1. Ja. Das ist doch ein psychologisch guter Vorteil. Und nicht so, das jetzt, kurz vor der Halbzeit.
Ja, ich erzähle dir, was ich meine. Ich finde, es gibt ausschließlich gute psychologische Momente für ein Führungstor. Ne? Also ich habe noch nicht gesehen, dass irgendwann mal gesagt hat, oh, jetzt fällt das Tor aber zu einem psychologisch ungünstigen Zeitpunkt, die Führung. Das ist ja wirklich traurig, dass es jetzt das Tor gefallen ist. Habe ich auch noch nicht gehört. Und es gibt, ich glaube, es gibt keine schlechten Momente für Führungstreffer. Also insofern.
Das machen wir. Ne? Das machen wir mal. Wenn wir irgendwann mal Fernsehkommentatoren werden, Sascha, dann werden wir sagen, wenn irgendeine Mannschaft in Führung geht, oh, das ist jetzt unglücklich.
Ausgerechnet jetzt, das passt gar nicht.
Oh, jetzt sind die auch noch in Führung gegangen, das ist jetzt aber nicht gut.
Aber so, jetzt kommen wir wieder ein bisschen aufs Spiel zurück, denn wir hätten aus meiner Sicht schon 8., 9. Minute da mindestens einmal in Führung gehen können, wenn nicht müssen. Da gab es erstmal so einen Kopfball von Bakary Yatta nach einer schönen Leibold-Flanke. Eine kurze Zeit später gab es wieder so eine gechippte Ecke von Kittel, wo der Dursun, der uns dann später das Leben noch sehr schwer gemacht hatte, rausköpft, aber Leibold da aus 20 Metern da geschossen hat und hart geschossen, hat der Keeper gut gehalten. Nö, das war schon gut.
Ja, natürlich, das war eine tolle Chance, das war ein super Schuss von Leibold. Ja. Alles in Ordnung, aber es war jetzt keine hundertprozentige Chance. Weil du gesagt hast, da hätten wir in Führung gehen müssen. Also das waren gute Chancen. Übrigens, ich bin ja in Weihnachtsstimmung, wie du hörst. Ja. Wusstest du, dass Dursum auch gebürtiger Hamburger ist?
Ja. Das war natürlich vom Sky-Moderator auch nicht zu überhören. Da hat es ja, glaube ich, irgendwie mehrfach erwähnt.
Beim 17. Mal habe ich nachher aufgehört mit Striche.
Drei Jahre bei Concordia. Ja, genau. Ne? So viel weiß man jetzt. Ne? Ja, aber jetzt, ich sage ja immer, wenn sich HSV-Fans oder Nicht-HSV-Fans darüber echauffieren, dass der HSV wieder mal ein Talent da nicht bekommen hat. Ne? Hier kommt aus Hamburg und der HSV hat ihn nicht gefunden. Dann denke ich mal, ja.
Ach so.
Und weißt du, wer ihn noch nicht gefunden hat? St. Pauli auch nicht. Was meckert ihr immer über den HSV? Ne? Die anderen haben ihn auch nicht gesehen. Der spielt jetzt bei Darmstadt. So, ne? Also ich
relativ. Aber was mir einfiel gestern oder was mir auffiel, ich habe ja in der letzten Folge, glaube ich, sehr stark gelästert über, dass diese Sky-Kommentatoren sich ständig wiederholt haben.
Ja.
Und der gestern, den mag ich auch nicht hören. Das hat jetzt, aber Thorsten Kunde heißt er, ne? Das hat aber jetzt nichts mit seinem Inhalt zu tun, sondern es gibt so Menschen, da mag ich einfach die Stimme nicht hören. Also ich finde, der hat keine angenehme Stimme. Also dass der einen Beruf ausübt mit seiner Stimme, finde ich sehr verwunderlich. Aber anyway, aber egal. Aber mir ist gestern aufgefallen, warum hat der 17 Mal gesagt, der ist Hamburger? Weil das ist mir, ich muss minimal ausholen, aber liebe Weihnachts-HSV-Freunde, glaubt mir, wir kommen sofort wieder aufs Spiel zurück. Aber ich habe schon ein paar Mal erlebt, du kennst auch solche Menschen, das sind ja nicht nur Fußballkommentatoren, du kennst solche Menschen, die erzählen was, dann merken sie, oh Mensch, das war eigentlich ja ganz clever, was ich gerade gesagt habe. Und weil sie selber von sich so begeistert sind, wiederholen sie diesen Satz irgendwie noch 5-mal in eurem Gespräch. Und du denkst, das hast du ja schon 1000-mal gesagt. Ja, habe ich schon gehört. So, und ich glaube, dass Thorsten Kunde auch, der hat dann gesagt, Mensch, der kommt aus Hamburg, denkt, oh Mensch, das klingt doch echt nach Insiderwissen, das finde ich gut. Also erzähle ich es noch ein zweites Mal. So, und jetzt kommt ja noch erschwerend hinzu bei Sky. Ich weiß nicht, ob das in der ersten Liga auch so ist, aber in der zweiten Liga ist das ja so, dass die keine Doppelmoderatoren mehr haben.
Genau.
Das heißt, ein Moderator kommentiert das Spiel und in dieser Konferenz schalten sie dann immer auf den Moderator, der das 90-Minuten-Spiel kommentiert. Mhm. Und dann kommt es natürlich noch hinzu, dass Thorsten Kunde denkt, jetzt ist die Konferenz da. Ich habe doch da gerade diesen schlauen Satz schon 2-mal gesagt, aber immer, wenn die nicht dabei waren, also muss ich noch das 3. Mal sagen. Der kommt übrigens aus Hamburg, der Dursum.
Ja. Das hatten wir ja in der vergangenen Folge auch schon, ne? Dass wir da die uns so ein bisschen wiederholt haben. Da kommt Harnik eigentlich auch aus Hamburg und so weiter.
Wir
wollen das jetzt nicht fortführen. Aber Thorsten Kunde hat uns offenbar gehört und hat gesagt, komm, wir müssen das hier, oder ich muss das genauso machen wie die beiden Jungs von Nur der HSV-Podcast. Ne? Ja, genau. Mit dem Harnik letzte Woche. Wobei ich gar nicht genau weiß, ob die Jungs immer sich merken können, was sie gesagt haben, als Konferenz war oder was sie gesagt haben, als keine Konferenz war?
Nein, natürlich können sie es nicht merken. Deswegen sagen sie ja die Sätze, die sie toll finden. Okay. Deswegen sagen sie ja 20 Mal, damit sie ganz sicher sein können, dass die auch wirklich jeder gehört hat, egal ob du das Einzelspiel guckst oder die Konferenz.
Ja,
möglicherweise. So, okay, abgehakt das jo. Thema. Kommen wir zurück zu unserem HSV. Mhm. Irgendjemand hat das vor ein paar Wochen getwittert, nicht gestern. Haben wir in diesen Trikots überhaupt schon mal drei Punkte geholt?
Oh, das habe ich nicht nachgeprüft. Aber
ich glaube, das ist das Trikot ohne drei. Das ist das keine drei Punkte Trikot.
Ja, das kann natürlich gut sein, denn wie ich ja gestern mit Schrecken zur Kenntnis genommen habe, war das jetzt das 8. Auswärtsspiel in Folge, das wir nicht gewonnen haben.
Und 9. Spiel in Folge mit mindestens einem Gegentor.
Ja, okay, klar. Aber wie gesagt, dieses Trikot ziehen wir ja, wenn, dann auswärts an. Also insofern passt das und auch erst seit dieser Saison, also insofern passt das ja. Wir haben mit diesem Trikot dann
Na gut, wir haben auswärts
wie gegen
Nürnberg. Wir haben gegen Nürnberg gespielt. Ich glaube, wir haben auswärts in Dresden gewonnen, Nürnberg gewonnen. Ich weiß nicht, ob wir da unser schwarzes Trikot
anhatten. Ich muss gestehen, ich weiß es nicht mehr. Also da bin ich zu alt, um mir zu merken, welches Trikot wir über welches Spiel angehabt haben. Das müsste ich jetzt nachprüfen. Aber diese Trikots sind aus meiner Sicht, ja, man darf ruhig sagen, hässlich und sie bringen uns auch kein Glück. Ne? Also, um diese 78. Minute nochmal anzuspielen. Aber erstmal, finde ich, haben wir ja die 18. Minute, weil da sind wir in Führung gegangen. Und das war aus meiner Sicht eine sehr, sehr schöne Aktion von Jatta.
Der erstmal diesen schönen Pass
nach außen spielt, gesehen hat und dann mit genau dem richtigen Timing da den Ball zu Naray gespielt hat, gesehen hat, dass Naray sich da freiläuft. Und der hat mal Zeit mit der Flanke und macht komischerweise eine gute Flanke, habe ich auch noch nicht so häufig gesehen von Naray in dieser Saison, aber das kommt wohl, weil er da wirklich viel, viel Zeit gehabt hat. Ja, und dann kommt der Ball genau dorthin, wo ich glaube drei Hamburger Kopfball.
Ich habe wirklich am Anfang nicht gesehen, wer das Tor geköpft hat. Du?
Nein, überhaupt nicht. Ich hatte mir erst Jatta notiert, dann war ich unsicher, dann habe ich Wiederholung angucken wollen und habe es immer noch nicht rausgefunden. Und irgendwann wurde ja, glaube ich, dann gesagt, Hinterseher war es, aber hätten sie gesagt, Letscher war, glaube ich, der dritte, hätte ich auch genommen. Es ist ja auch egal, aber ich konnte es nicht sehen. Nee.
Ja. Es war schwer zu erkennen und der Kameramann hatte halt das Pech, dass der halt Jatta irgendwie dann aufgefangen hat zum Jubel. Ich meine, da bist du als Fernsehsender natürlich auch machtlos, ja, wenn der Regisseur sagt, okay, wir gehen jetzt auf Jatta. Nicht als Fernsehsender, sondern als Fernsehkommentator bist du ein bisschen machtlos. Ne? Mhm. So, aber egal, das war eine schöne Kombi, wobei mir jetzt auffällt, ich wollte eigentlich mit dir generell über die Startaufstellung sprechen. Jetzt sind wir ja schon mitten im Spiel.
Ja, ja.
Können wir da noch mal ganz kurz zurück?
Ja, selbstverständlich. Ja.
Was sagst du zu der Startaufstellung?
Ich hätte mir, ich hätte mir einen anderen gewünscht.
Sag
ich
mal. Ja.
Aaron Hunt war ja verletzt. Der hätte ich möglicherweise sowieso nicht in der Startelf sehen wollen. Ich fand die Geschichte mit Jung als Sechser und Fein rechts davor, die fand ich komisch. Ja. Da hätte ich mir gewünscht, Fein wieder auf seine angestammte Position auf der 6 und dann einen anderen. Gut, Duziak scheint ja auch formschwach zu sein, das hat man auch wieder gesehen. Aber vielleicht mit Samperio anfangen oder so. Sowas, genau. Irgendwas in der Art.
Na gut, du hast noch Ken Zombie, du hast noch, Moritz.
Genau.
Alles ist leider, man muss es leider so hart sagen, aber alles ist besser als Jung zurzeit.
Ja.
Da kannst du auch Bremser aufstellen, wenn er darf.
Wobei, also ich fand ihn gestern nicht so schlecht. Er wird ja auch gerne und oft schlecht geredet und ich finde es ja sehr schön, dass Dieter Hecking da neulich in die Bresche für ihn gesprungen ist. Hat mir richtig gut gefallen. Ich habe ihn nicht so schlecht gestern gesehen. Ich finde ihn zum Beispiel auch besser im Mittelfeld aufgehoben als in der Innenverteidigung. Das ist meine persönliche Meinung. Die muss man nicht teilen, aber ich von der Aufstellung an sich finde ich, Fein gehört da hinten auf die 6 rauf, um von dort aus der erste Spielmacher schon zu sein, der dann von hinten heraus Kittel vielleicht noch besser bedienen kann und so weiter. Fein hätte ich gerne da gesehen und Kinsomi meinetwegen auf rechts, aber ich sehe natürlich auch die Trainingseindrücke nicht. Ne?
Ja, okay, aber dann sind wir nicht 100% deckungsgleich, aber doch sehr, sehr, sehr nah beieinander. Ja. Okay, dann können wir weitermachen mit dem Spiel.
Ja, genau. Ja, vielleicht für mich die spielentscheidende Szene oder Szenen sind es ja dann gewesen, die zur Auswechslung von Everton geführt haben. Denn ich glaube, dass der Mann solide hinten gestanden hätte er weiterspielen dürfen. Aber irgendwie hat es Darmstadt geschafft, den innerhalb von, was war es denn, einer halben Stunde kaputt zu treten. Oder beziehungsweise er hat ja wohl irgendwie im Gesicht mehrere abbekommen und irgendwann ging es dann nicht mehr. Ich hoffe nicht, dass es so eine Gehirnerschütterung ist oder so. Keine Ahnung. Für mich insofern spielentscheidend, als dass er eben im Moment da die Nase vorn hat im Verhältnis zu oder im Vergleich zu Rick van Drongelen und für mich auch völlig zu Recht da von Beginn an gespielt hat. Hätte ich ihn gern über 90 Minuten mal gesehen, jetzt wäre das zweite Spiel mit Letschert gewesen in der Innenverteidigung. Ja, es sollte nicht sein und dann kam eben Rick van Drongelen, der so ein bisschen ja mit sich selbst zu tun hat oder ein bisschen formschwach ist oder wie man das immer nennen sollte. Ich glaube, dass das ein entscheidender Punkt war am Ende.
Ja, das mag.
Siehst du das anders?
Ja? Ich habe dir jetzt aufmerksam zugehört und würde dir zustimmen, weil natürlich ja. Rick van Drongelen bei beiden Gegentreffern etwas unglücklich aussah. Und da kann man natürlich sagen, okay, wenn Everton gespielt hätte, mindestens eine der beiden Szenen hätte er vielleicht entschärft, aber es ist natürlich hätte Fahrradkette.
Natürlich.
Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ich muss dir sagen, Fazit von meiner Seite, was die Innenverteidigung angeht, Everton, Letschert, fühle ich mich überhaupt nicht sicher. Ich habe da überhaupt kein gutes Gefühl. Ich finde, der Letschert performt absolut drunter. Ich finde, der hat keine gute Ausstrahlung, der hat keine gute Präsenz und mir gefällt der nicht. Everton ist mir, da habe ich mir vielleicht zu viel erwartet, wo ich gedacht habe, den haben sie gelobt, ist vielleicht der beste Innenverteidiger der zweiten Liga und auch wenn Nürnberg mit ihm abgestiegen ist, aber wenn alle gespielt hätten wie er, dann wären sie in die Europa League gekommen und bla bla bla, alles was man so lesen konnte. Zugegeben, der hat ja noch viel zu wenig Minuten gespielt, aber irgendwie mein Herz hat er auch noch nicht erreicht. Und Rick von Drongelen, aufgrund seiner Leistung im Kalenderjahr 2019, bin ich natürlich ein Rick-Fan. Zugegeben, in den letzten Spielen wurde seine Leistung deutlich schwächer und auch in diesem Spiel war er immer diesen einen Schritt falsch oder zu kurz oder zu langsam. Ja, klar.
Also,
Aber dennoch, wenn ich Rick von Drongelen in der Startelf-Aufstellung sehe, im Normalfall fühle ich mich besser, als wenn dann Letschert steht oder vielleicht Neverton. Ja. Stand jetzt Weihnachten.
Also bei Letschert sehe ich es auch ähnlich wie du. Wenn ich jetzt körperliche Präsenz sage, das ist halt so ein dünner Schlags irgendwie. Für mich muss das eher, der könnte noch 10 Kilo mehr haben, Muskeln natürlich. Dann würde es so ein Brecher à la Van Beuten vielleicht sein. Keine Ahnung, der ist ja lang und hoch aufgeschossen. Ich glaube, die haben nicht so richtig Respekt vor seinem Körper irgendwie. Das kommt ihm nicht zugute, dass er so ein dürrer Hering ist, sag ich mal. Und Everton, ich glaube schon, dass das einer der besten Verteidiger der Liga ist. Evertons Problem ist eben seine lange Zeit der Verletzung und er hat eben noch überhaupt keine Bindung zu den Mitspielern, finde ich. Und ich glaube, sie verstehen sich noch nicht so gut auf dem Feld. Ja. Und von daher glaube ich, dass der in der Rückrunde uns da wirklich gewinnbringend sein kann.
Ja, das mag, also klar, das mag sein. Ja? Also auch Letschert kann sich steigern, Everton sowieso. Ja. Es ist halt eine Baustelle da. Ne? Ja. Der Naray, da müssen wir auch mal fair bleiben, der ist kein defensiver Spieler. Nein. Ja, der hilft da wirklich aus. Der Einzige, der konstant ist, ist Leibold. Und ansonsten haben wir da immer so ein bisschen Wechselspiele drin. Und das ist nicht gut. Ja, ne? Ich weiß, es gibt ja einen Grund, warum wir die letzten 9 Spiele nicht zu null gespielt haben. Ne? Weil ist jetzt nicht so diese feste Bindung.
Genau so ist es. Ne? Aber ich wollte, habe ich eben noch vergessen, Rick van Drongelen noch kurz erwähnen. Also kurz nach seiner Einwechslung fiel ja das Gegentor. Und nun will ich aber nicht sagen, dass er da, dass ihn da Schuld trifft. Also klar, er ist natürlich zu spät gekommen, aber Everton ist relativ kurzfristig, musste er verletzt runter, Rick van Drongelen war noch nicht richtig warm und die Zuordnung fehlte da möglicherweise auch. Also da will ich ihm da jetzt in der Szene auch keine wirklichen
Am Ende
Vorwürfe
war das
machen. Ich finde nämlich, Schuld an dem Gegentor ist Martin Harnik, der den flankenden, wer war es denn? Ich weiß es gar nicht mehr. Der einfach machen lässt. Der hat zwar relativ schnell und überraschend geflankt, aber der steht da 1,5 Meter weg, der kann da nicht am Fuß dran sein, ne?
Der hat 1-2 Sekunden vor der Flanke, hatte ja Martin Harnik mit so einer Körpertäuschung einfach in die falsche Richtung laufen lassen.
Ja,
genau. Dadurch konnte er sich befreien. Ich meine, jetzt kann man, das ist ja immer wieder die Diskussion bei Fußballfans, ne? Ist das jetzt Martin Harnik schuld oder ist das halt die Cleverness dem Spieler von Darmstadt?
Holland.
Und in diesem Fall muss man wirklich sagen, hat das dann Holland, der Spieler Holland, das war eine richtig geile Flanke und auch toll verwertet von dem Dursum, der ja gebürtiger Hamburger ist. Und da muss man sagen, dass beide Darmstadt-Tore fand ich auch richtig stark. Also die waren richtig gut und logischerweise das erste auch.
Ja, das erste war toll. Also jetzt kann man natürlich ein sehr bemühtes Wortspiel machen. Ne? Wir haben unsere beiden holländischen Innenverteidiger, so Holland flankt von links und es steht 1-1. Ne? Ich weiß nicht, ob Holland da in Not war oder ob Holland den HSV da in Not gebracht hat. Ne?
Es ist Weihnachtszeit und trotzdem hast du deinen Wortwitz nicht verloren, Sascha. Sehr schön. Da bist du sicher in der Familie auch für die Weihnachtsgedichte zuständig und dichtest immer für deine Familie einen Jahresrückblick.
Nicht ganz so. Aber tatsächlich habe ich so ein kleines Fable. Das wissen einige Twitterer auch, die hier zuhören möglicherweise, dass das mir Gedichte Spaß bringt zumindest. Aber Wortspiele, es gibt Leute, die können sie besser als ich. Okay. So, schnell zu was ganz Positives, nämlich zum nächsten Tor, oder?
Ja.
Das war auch wieder super. Ich glaube, das Foul, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher HSVer da gefoult wurde, aber ich habe gedacht, Es war Kittel. Kittel macht nämlich diesen schönen Trick, wo er links antäuscht und nochmal rechts vorbeigeht. Und ich wusste genau, der will einen Freischuss ziehen. Ja, und da kommt Niklas Stark, kommt da reingerauscht und trifft ihn auch. Und ich wusste genau, dieser Freischuss sollte gezogen werden. Und ich habe gehofft, dass da einer steht, der dann auch stark genug ist, ihn direkt reinzuschießen. Also das war im Grunde mit Ansage für mich. Das war richtig schön. Und hatte ja dann aber leider diese Schrecksekunde, wo ich auch zur Freude meiner Söhne, also eine Schimpfung, 5-Wörter-Tirade innerhalb von einer Sekunde ausgesprochen habe.
Als und der Ball an den Pfosten ging?
Ja, wo der Ball an den Pfosten geht.
Viele Wörter können das nicht gewesen sein.
Nee, es war eine Sekunde, aber es reichte für 2-3 Wörter. Okay. Ja, aber dann gleich Jatta im Nachschuss. Also Leibold hat den Ball an Pfosten gesetzt, an den kurzen Pfosten. Und Jatta
macht ihn. Und den musst du erstmal machen. Weil ist ja nicht direkt auf Jatta, sondern der musste ja irgendwie da noch sein Bein so ein bisschen verlegen. Ja,
das sah schon komisch aus. Das sah typisch wie Jatta aus, ne?
Ja, aber in diesem Fall wieder gut gemacht. Ich finde nämlich, absolut, dass sich Jatta technisch echt weiterentwickelt hat. Also gerade im Spiel gegen Sandhausen hatte der ja diese typischen Jatta-Verstolperer drin. Immer den Ball nochmal zu weit vorgelegt oder irgendein, ne? So. Und auch gegen Darmstadt, ich glaube, da war irgendwie eine Flanke zu ihm, die er dann irgendwie nicht, obwohl er ganz unbedrängt war, da irgendwie den Ball nicht getroffen, der ging ans Seiten aus. Sowas hast du mal. Aber ich finde, der Mann hat mittlerweile mehr gute technische Szenen als schlechte technische Szenen. Also nur zu sagen, der läuft und läuft wie so ein Forrest Gump, ist Quatsch.
Ja.
Und da auch das Tor. Das musst du innerhalb von, während du da schimpfst, muss der irgendwie sein Bein auskugeln, um da irgendwie noch ranzukommen, um den da auch noch ins Netz zu bringen. Also das war schon gut.
Ja, das war wirklich gut gemacht.
Das war jetzt keine ganz hohe Kunst, aber es war auch nicht einfach mal so mitgenommen. Es war schon gut.
Da erinnere ich nur an Gerd Müller, wie oft haben sie dem gesagt, reingemurmelt, aber ne, auch das
reingemacht. Ist eine Kunst. Reingemacht, haben sie
reingemacht,
gesagt. Reingemacht. Hat er reingemacht.
Genau. Nein, das ist schon eine Kunst, du musst ihn reinbringen da irgendwie ins Tor und wie ist ja letztlich auch egal, wie es aussieht, wie er reingeht, Hauptsache das Ding zählt. Ne? Wie gesagt, dann war Halbzeit, ne? Der psychologisch wichtige oder unwichtige Zeitpunkt für die 2-1 Führung. Ja, und dann kam aus meiner Sicht Darmstadt mit einer deutlich offensiveren Variante wieder aufs Feld. Ne? Oder beziehungsweise hat sie dann ausgelebt. Ne? Also da haben sie gesagt, okay, wir müssen ja, wir liegen zurück. Aber das können sie komischerweise auch. Es ist nicht so, dass sie eine Taktik haben, sich auf die festgelegt haben und dann nicht umschalten können. Nee, die haben also im Grunde das gesamte Spiel über da immer ordentlich nach vorne. Das hat mir richtig gut gefallen. Also objektiv, neutral hätte mir das gut gefallen. Nur HSV-Fan leider. Und da hat mir es nicht so gut gefallen. Aber sie haben es extrem gut hingekriegt, muss ich sagen. Und dann ja auch folgerichtig irgendwann das Tor geschossen. Ne?
Ja. Ne? Und auch das, wie gesagt, war auch richtig gut. Ne? Also da wurde dieser gebürtige Hamburger auch, der ist einfach gut gelaufen. Und das natürlich Heuer Fernandes. Ich meine, der hätte ihn überall, in diesem Fall hätte er ihn sogar nach vorne abklatschen können.
Ja.
Ja, aber er klatscht ihn 100% in den Lauf von seinem ehemaligen Kollegen. Das war natürlich... Ja, unglücklich.
Genau. Das war wirklich unglücklich. Und nun hat man gerade gegen sein Hause ihn so gelobt, ne? Da hat er ja viel auf die Kiste bekommen und viel gerettet. Und offenbar kann er das nicht ab. Nein, so weit will ich nicht gehen, aber schade, dass nach so einer Superleistung dann so ein kleiner Patzer ist, der dann letztlich dann ja auch entscheidend ist. Ne? Wenn du als Torwart einen Fehler machst, dann ist die Chance eben wahrscheinlich sehr, sehr groß, dass er ins Tor gehen wird, der Ball. Und leider auch da. Dursun war wieder da. Der gebürtige, ach, du weißt schon.
Ja,
Ja, aber dann hatten wir ja noch gute Chancen, wenn auch nicht viele. Also ich habe da zum Beispiel wieder so eine Kittelecke gesehen. Im Grunde sah die gar nicht gefährlich aus, aber trotzdem kommt Jung da an den Ball und kriegt den Ball dann da an die Latte irgendwie, aber oben rauf, glaube ich. Ne? Also der wäre, glaube ich, jetzt auch mit ein bisschen mehr Glück nicht reingegangen. Mhm. Ja, aber dann gipfelte das natürlich in der ominösen 78. Minute, die du ja schon so oft zitiert hast. Und jetzt, glaube ich, kommt der Zeitpunkt, wo Hopes nicht nur emotional wegen Weihnachten wird, sondern auch wegen des nicht gegebenen Treffers.
Willst du sie erstmal beschreiben, weil du scheinst es ja ein bisschen anders zu sehen. Für mich ist diese Szene, wie soll ich das sagen? Für mich ist diese Szene aus mehreren Gründen, mir fehlen ja jetzt gerade die Worte. Ja. Ich sag's mal, ich versuch's anders zu erklären. Mhm. Ich war, weil ich in Amerika gelebt habe und viele amerikanische Sportarten noch intensiver verfolge, ich war vom Tag 1 an ein Befürworter des Video Assistant Referees. Von meinem Gefühl habe ich gedacht, in der heutigen Zeit, wo jedes Spiel mit 10.000 Kameras geführt wird und wo es um so viele Millionen geht, muss es irgendwie fairer bleiben. Also ja, ich war dafür. Aber mit der Einführung des Video Assistant Referees kamen mir dann auch die Zweifel. Ich habe dann bei Diskussionen mit Fußballfans, die ja oftmals eher traditioneller sind und sagen, nö, alles was modern ist, ist doof. Ich habe dann eher so diesen Video Assistant Referee verfolgt und eher im Zweifel immer so ein bisschen noch gesagt, naja, ne, aber er macht den Fußball doch fairer oder wie auch immer. Und dann kam die Changing-Situation in der letzten Saison, in der Saison 18-19, bei einem Spiel mit Bayern München. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Robert Lewandowski war oder Thomas Müller, würde ich meine Hand nicht ins Feuer legen, aber es gab da eine Szene, wo einer von den beiden den Ball mit dem Arm im Strafraum sich vorgelegt hat und ins Tor geschossen hat. Und dann gab es den Torjubel und dann gab es das Zeichen, Köln meldet sich, und dann geht der Schiedsrichter raus und guckt sich das Ganze an und gibt das Tor. Und das war von allen Fehlentscheidungen des Video Assistant Referees, das war für mich der Moment, wo ich gesagt habe, so jetzt brauche ich den Scheiß nicht mehr. Und da wurde ich dann ein Gegner, wo ich sage, wir alle, egal ob du groß bist, klein bist, Fußballfan oder Fußballleihe, jeder sieht in den Bildern, dass der Lewandowski oder Müller sich den mit dem Oberarm den Ball vorlegt. Das war auch nicht Schulter, es war Oberarm. Und trotzdem, und Köln meldet sich und der Schiedsrichter guckt sich an und sagt, nee, Tor. Dann brauche ich das nicht, weil dann ist es wirklich ein Scheiß. So, und diese Szene mit Jatta ist für mich, hat genau eine sehr ähnliche Qualität. Ich habe in meiner ersten Erregung bei Twitter gestern während des Spiels gesagt, warum meldet sich Köln da überhaupt? Das war ja noch keine klare Fehlentscheidung. Ja, ja. Da wurde ich dann zu Recht sofort von einigen Twitterern zurechtgewiesen, ey, Hobbs, jedes Tor wird ja überprüft. Das hat mit Fehlentscheidung nichts zu tun. Da habe ich sofort gesagt, ja, habt ihr recht, stimmt ja. Aber es gab eine Ecke vom HSV. Dann ist der Ball 2, 3, 4 Mal, ich weiß es nicht mehr, mit dem Kopf von einem zum anderen gegangen. Und in der entscheidenden Szene, wo Letschert den Ball köpft, wieder in dieses Knäuel der Menschen, der Spieler, die da im Strafraum sind. In dem Moment steht der Jatta mit einem Fuß im Abseits. Aber er steht im Abseits, völlig korrekt. Hat Jatta das Tor erzielt? Ja. Nein! Ja. Es hat Rick von Drongelen erzielt. Also, das ist schon mal, wo ich so denke, dann denke ich natürlich, okay, greift der ein? Da steht ja noch ein Abwehrspieler mit der Rückennummer 21. Mhm. Blockt Jatta den weg? Legt er seinen Arm auf seine Schulter? Hindert er ihn beim Hochspringen? Und dann guckst du diese ganzen Wiederholungen und du siehst, wie dieser Darmstädter Spieler mit der Nummer 21, das war der einzige, der zwischen Van Drongelen und ihm selber stand und wo Jatta dann dazwischen stand, der guckt dem Ball nach und macht noch nicht mal einen Ansatz hochzuspringen. Der guckt ja nur. Und ich weiß nicht, Sascha, wie viele Fußballspiele siehst du im Laufe eines Kalenderjahres? 50 oder 100? Wir gucken uns doch ganz viele Fußballspiele an. Und wie oft haben wir es, dass ein Freistoß in den Strafraum kommt oder eine Ecke in den Strafraum kommt und wir wundern uns, dass es immer wieder Szenen gibt, wo ein Stürmer mit voller Wucht hochspringt, den Ball reinköpft und die Verteidiger noch nicht mal hochspringen. Und wir denken uns mal als Fußballfans, wieso ist denn die denn da nicht hochgesprungen? Weil es ist halt diese 10. Sekunde, wo vielleicht der Kopf sagt, oh, was passiert, und der andere hat schon schneller geschaltet und springt. Und genau so, meiner Meinung nach, dem 17. Mal angucken dieser Szene, genau so muss es bei diesem Darmstädter Spieler gewesen sein. Der macht gar nichts. Als Rick von Drongelen den Ball köpft, da siehst du, wie seine Füße hochgehen, wie er irgendwie versucht, vielleicht noch hochzuspringen, aber da war der Ball schon im Netz. Mhm. Und jetzt wollen mir einige Twitterer, die ich muss jetzt aufpassen, dass sie jetzt nicht persönlich werden und böse werden mit mir kurz vor Weihnachten, aber jetzt wollen mir einige Twitterer und sogenannte Experten erklären, dass man sagt, naja, Jatta hätte ja den Verteidiger behindern können. Ja, also wenn du, wie es Hopi Halidou so gut getwittert hat, also wenn du zwei Konjunktive in einem Satz brauchst, um zu erklären, warum der Videoassistent sagt, das ist jetzt, oder der Schiedsrichter sagt, das ist kein Tor, dann können wir es lassen, dann brauchen wir uns auch keinen Fußball mehr angucken. Wer kann denn bitte, und jetzt höre ich gleich auf, wer kann denn bitte in den Kopf dieses Darmstädter Spielers gucken und wissen, dass der Kopf gesagt hat, ja, wenn dieser schwarze Mann mit der 18 nicht neben mir stehen würde, dann würde ich jetzt hochspringen. Aber weil der da steht und weil der so breit ist, springe ich gar nicht erst hoch. Was ist das denn für ein Bullshit? Wer würde Jatta diesen Spieler behindern, sich in den Weg stellen, mit dem, wie auch immer, dann ärgere ich mich auch, aber dann sage ich, okay, er hat in dieses Spiel eingegriffen. Jatta hat in dieses Spiel überhaupt nicht eingegriffen. Und jetzt kommt, es tut mir leid, ich brauche doch noch mal 2 Minuten, weil jetzt kommt meine größte Kritik. Jetzt meldet sich Köln, weil die alles überprüfen müssen. Da will ich noch, erst habe ich mich über Köln geärgert. Ja, 100% Schuld Köln. Jetzt denke ich aber, aufgrund dessen, was man mir getwittert hat, okay, die müssen sich ja melden und ja, hier ist der im Abseits und der steht neben dem Kopfballspieler und was weiß ich. So, dann melden die sich beim Schiedsrichter und sagen vielleicht, na, Jürgen, guck dir das doch nochmal an. So, und jetzt kommt bald 100% Schuld auf den Schiedsrichter. Der geht nach außen und guck dir bitte, es gibt ja dieses Real Life, guck es dir bitte nochmal an. Sascha, der guckt 5 oder 6 Sekunden sich diese Szene einmal an und entscheidet dann auf Abseits. Da denke ich, wie oft haben wir das in der Champions League bei spielentscheidenden Szenen? Und es ist die 80. Minute, es steht unentschieden und eine Mannschaft geht in Führung. Und die Wahrscheinlichkeit, dass in der Restzeit die andere Mannschaft noch zurückkommt, ist ja unwahrscheinlicher, als wenn das in der 10. Minute gefallen wäre. Mhm. Es ist eine spielentscheidende Szene. Und wie viele internationale Schiedsrichter in der Champions League stehen da manchmal 40, 60, 80 Sekunden und lassen sich eine Szene nochmal 5, 6, 7, 8 Mal zeigen? Um zu sagen, okay, wie entscheiden wir hier? Ich garantiere dir, ich weiß es natürlich nicht, aber ich garantiere dir, dass der Schiedsrichter nur geguckt hat, oh ja, hier ist die kalibrierte Linie, der Jatta steht im Abseits und der steht ja neben einem Darmstädter Spieler, damit ist er ins Spiel eingebunden und dadurch Abseits. Wie wäre es, wenn du dir diese Szene ein paar Mal anguckst und siehst, dass dieser Darmstädter Spieler überhaupt gar keine Anstalten macht, diesen Ball wegzuköpfen? Da musst du doch auch mal auf den Spieler gucken. So, jetzt bist du dran.
Ja, also das war jetzt eine flammende Rede und die Hälfte von dem, was ich sagen wollte, habe ich tatsächlich, das kriege ich nicht mehr hin, weil das einfach so viel
ist. Und ich bin ja, kritisiert solltest, dann ist es auch gut, dass du es vergisst.
Ich bin ja emotional, also ich bin ja voll auf deiner Seite, ne? Also vom Grundsatz her, ich finde es auch total bescheuert, dass abgepfiffen wurde. Es gibt halt nur ein Problem und so halb hast du den Ansatz ja auch schon selbst gesagt, auch wenn du nicht so recht wahrhaben möchtest. Also ich fange mal so an, wäre Jatta nicht zurückgelaufen, ne? Also Richtung Ball oder Richtung dorthin, wo der Ball kommt, sondern wäre er Richtung Eckfahne gelaufen. Meinetwegen hätte er noch weiter im Abseits gestanden. Dann wäre dieses Abseits nicht gepfiffen worden. Das Problem ist wirklich, dass Jatta diesen Schritt zum Ball macht und insofern erweckt es den Eindruck für den verteidigenden Spieler mit der Rücknummer 21, dass dort 2 Leute des HSV zum Ball gehen. Und in dieser Millisekunde, in der 21 jetzt überlegt oder sich entscheidet, ich gehe zu Jatta oder ich werde mich gleich entscheiden, zu Jatta zu gehen, hat er diesen entscheidenden Nachteil, der ihm durch diese Abseitsstellung genommen wird. Und insofern ist das ein Eingreifen. Also er ist für eine Millisekunde abgelenkt durch Jatta und das reicht in diesem Fall leider schon, um für den Schiedsrichter zu entscheiden, damit ist dieses Abseits nicht passiv, sondern aktiv gewesen. Es ist eine wahnsinnig bittere Geschichte natürlich, aber es ist nun mal so, dass dieser 21er auf Jatta geguckt hat, geachtet hat. Ne? Und wenn er ihn nur gerochen hat oder geahnt hat, er hat Jatta im Kopf gehabt. Also nicht Jatta persönlich, sondern den Spiel, den HSV.
Du merkst schon, dass du richtig, du merkst schon, dass du richtig Bullshit gerade redest. Okay. Du willst mir doch nicht sagen, dass irgendjemand sagen kann, was in dem Kopf von diesem Spieler mit der Nummer 21
ist. Aber du kannst es.
Was? Nein. Aber deswegen sage ich ja. Nein. Nein, deswegen sage ich ja gerade, der einzige Spieler, den Jatta behindert hat, war Rick von Drongelen. Ja, weil der nämlich zwischen, weißt du, der musste den Jatta ja noch umwerfen eigentlich bei diesem Kopfball. Nein, Sascha, das ist wirklich nicht mehr mein Fußball. Also, wie gesagt, wenn man mir jetzt
und was genau, ich versuche das jetzt mal so, irgendwie.
Du hast recht.
Du kannst natürlich sagen, was du willst, es wird aber dadurch nicht richtiger. Ich finde das ja auch mega bitter und möglicherweise gibt es da tatsächlich eine Entscheidungsgewalt, dass man das so oder so entscheiden kann, aber hundertprozentig falsch ist es nicht. Ne? Und du sagst ja im Laufe dieser Saison und auch schon in der letzten Saison hast du ja oft genug gesagt, man muss sich auch immer wieder fragen, wie hätte man diese Szene gesehen, wenn es jetzt gegen uns gewesen wäre in dem Fall oder für uns, wie auch immer. Ne? Also wenn der HSV verteidigt hätte und ein Darmstädter dort einen Absatz gewinnt, da hätte man sich wahnsinnig aufgeregt oder so. Und dann hätte man gesagt, wieso wird denn da nicht abseits gepfiffen? Und jeder HSVer wäre deiner Meinung gewesen. Jetzt ist es andersrum, da kann man nicht automatisch sagen, irgendwie, nee, das darfst du aber nicht pfeifen oder so. Ne?
Ist auch hier völlig falsch. Gut, dass heute noch nicht Heiligabend ist, dass wir noch ein, zwei Tage dazwischen haben, ja, sonst.
Sonst hättest du mir keine Geschenke
gewünscht. Sonst gibt es keine Geschenke. Wer 558 Folgen dieses Podcasts in den letzten, ich weiß nicht, wie viele Jahre ich das schon mache, gehört hat, der weiß, natürlich bin ich nicht neutral. Natürlich bin ich HSV-Fan und natürlich sehe ich manches auch unter einer rosa-roten Brille. Aber wer meine Podcasts in all den Jahren verfolgt hat, der weiß, dass ich nicht diese Art HSV-Fan bin, der alles, was der HSV macht, geil findet. Ja, und jeder, der was anderes sagt, finde ich, liegt falsch. Und ich wette mit dir und ich lege jetzt, also ich bin mir ziemlich sicher, wäre das genau andersrum gewesen. Wer hätte Darmstadt diesen Treffer in der 80. erzielt und es wäre zurückgenommen worden, hätte ich mich natürlich gefreut, weil wir da nicht verloren hätten. Aber ich hätte genauso gesagt, das ist ein beschissener Fußball. Dieses Tor darfst du nicht zurücknehmen. Und wenn du sagst, ja, das kann man so auslegen, dann sage ich, Robert Lewandowski, Querschnitt Thomas Müller, ich weiß wirklich nicht mehr wer, mit dem Oberarm vorgelegt. Und das sehen tausend Fernsehbilder und trotzdem wird gesagt, es ist ein Tor. Dann brauche ich keinen Video Assistant Referee mehr. Und wenn ein anderer Schiedsrichter da auf dem Platz gestanden hätte und er hätte sich die Szene dreimal angeguckt, hätte er vielleicht Tor gegeben. Vielleicht, wenn ein anderer Schiedsrichter vor dem Bildschirm gesessen hätte in Köln, hätten die sich vielleicht gar nicht mehr gemeldet, weil die gesagt hätten, naja, da greift er eh nicht ein. Also es ist immer wieder der Mensch, der am Ende entscheiden muss und sagt, na, was liegt hier vor? Und wenn du recht haben solltest, was ich nicht glaube, aber meinetwegen, wenn es so ist, was ist denn das für ein Sport, wenn wir sagen, in der Millisekunde hätte der Darmstädter vielleicht dann doch das gemacht, was für ein Dreck.
Ja, aber das ist das grundsätzliche Problem dieses VAR, den wir alle nicht haben wollen. Ne? Da sind wir ja vollkommen einer Meinung.
Und mittlerweile,
aber da wir ihn ja nun mal haben, sind diese Regeln derart ausgeartet und nun kannst du darüber sauer sein und nicht, aber es ist regelkonform.
Nein. So. Punkt, Ende, aus.
Na gut.
Wie viel Spiele in der Premier League hast du in dieser Saison gesehen? Ich habe relativ Spiele von Liverpool gesehen.
Ja.
Weißt du, wie schnell die spielen? Weißt du, was für ein schneller, attraktiver Fußball das ist? Es gibt diverse Spiele, da siehst du nicht einmal ein einziges Mal ein VAR. Da gibt's diese Diskussion nicht. Ich wette mit dir, dass in der Premier League, wir beide wissen es nicht, ist ja nur eine Vermutung, in der Premier League wäre das niemals so gepfiffen worden. Es ist wieder dieses typisch deutsche, kleinkarierte, und mit diesem kleinkarierten, und jetzt komme ich ein letztes Mal mit meinem Bayern-München-Tor, und das hat nichts mit Bayern-München als Mannschaft zu tun, weil ich die vielleicht doof finde. Es ist einfach nur, weil es in dem Spiel passiert ist. Wenn es so kleinkariert wäre, in jedem Spiel, in jedem beschissenen Spiel, dann würde ich zwar höchstwahrscheinlich Sky kündigen und auch nicht mehr Fußball gucken, aber dann würde ich es zumindest als Fußballfreund akzeptieren. Aber es ist halt mal so und es ist halt mal so.
Genau.
Mal wird. Ja, und deswegen sage ich, kannst du diese Szene, also der Typ, der in Köln sitzt und der Schiedsrichter, der die Frechheit besitzt, dann nur einmal kurz drauf zu gucken und nicht sich dann so eine spielentscheidende Szene zumindest ein paar Mal angucken. Wenn du das so schnell einfach sagst, ja, das ist hier diese Millisekunde, dann muss ich sagen, ganz ehrlich, Sascha, das ist nicht mehr mein Fußball. Es ja, gibt richtig. Auch...
Wir sind einer Meinung. Ja,
es gibt das ja auch Gründe. Es ist nicht der einzige Grund. Leider gibt es ja auch gesundheitliche Gründe, warum es nicht mehr so viel Reingemacht-Folgen in diesem Jahr gab. Aber es ist halt auch ein Baustein, dass wir sagen, dieser Fußball macht mich verrückt und es ist ätzend.
Da sind wir zu 100% einer Meinung, Hubs. Ne? Ich brauche diesen Mist auch nicht. Und ja, er ärgert einen, du kannst dich nicht mehr über Tore freuen, weil du 2 Minuten lang warten musst, ob es denn wirklich zählt, etc. pp. Diese ganzen Sachen, die wir jetzt schon seit 2 Saisons, also die erste haben wir noch ohne gespielt, aber da haben wir natürlich auch Bundesliga-Fußball geguckt und jetzt ist die nächste Saison, wo es so schräg läuft, es bringt keinen Spaß mehr, Tore zu gucken, weil wir eben diesen beknackten VAR haben. Aber um das Ganze rund zu machen, ich sage dir, wenn wir keinen VAR hätten, dann wäre das Tor erst recht abgepfiffen worden. Weil dann einfach die Abseitsposition von Jatta gepfiffen worden wäre und fertig. Ne?
Quatsch! Aber, ja, der natürlich. Hat da doch mit der Szene gar nichts zu tun, Sascha.
Ja, ich weiß nicht. Für mich steht er zu dicht dran und deswegen, ne, wenn er jetzt, was er vorhin sagte.
Sascha, hör doch mal, was du sagst. Er steht zu dicht dran an dem, der das Tor erzielt. Wenn der zu dicht dran stehen würde, steht zu dicht am Torwart. Am Gegenspieler, ey, sag mal.
Ja, du weißt aber schon, was Abseits ist. Also er steht für mich zu dicht an dem 21er und natürlich, also er steht zwischen 21er und Torwart. Was soll man denn
wenn
da machen?
Wenn der 21er, ist ja
nicht von Hand zu weisen.
Wenn der 21er gegen Jatta gelaufen wäre, wenn Jatta ihn in irgendeiner Form geblockt hätte, dann würde ich es zwar auch doof finden, aber dann würde ich viel mehr auf deiner Seite sein. So bin ich es gar nicht, nur weil der neben ihm steht. Ja. Hallo? Guck dir die Szene nochmal an. Guck mal, wie der Spieler den Ball, der oben in der Luft fliegt, wie er den Ball hinterher guckt, aber gar keine Anstalten macht, sie zu bewegen. Ja. Sag mal. 2 Dinge noch zum Video Assistant Referee. Hört euch bitte die erste Folge an, Saisoneröffnung gegen Darmstadt. Da haben wir in der Nachspielzeit aufgrund eines VARs noch einen Elfmeter bekommen und haben 1-1 gespielt, sonst hätten wir unser Heimspiel gegen Darmstadt verloren. Und hört euch die Folge an, da habe ich mich natürlich über den Punkt gefreut, habe mich aber auch aufgeregt, dass der VAR dieses Spiel in der Nachspielzeit wieder, weil ich glaube, das war auch so eine Kann-Szene, muss man nicht, es war jetzt nicht, bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Aber ich will damit nur sagen, es ist nicht immer nur, weil es gegen meinen HSV ist, rege ich mich auf und wenn es für meine HSV ist, finde ich nee, das toll. Und das Zweite ist, wir sind ein Mini-Podcast. Ja, wir haben, ich weiß nicht, 2000 Hörer oder so. Also wir sind ja in diesem Medium-Universum ganz, ganz klein. So ganz klein. Aber dennoch gehören wir auch zu dieser Medienwelt. Und wenn wir immer wieder Verständnis haben, du hast eben gerade gesagt, ja, ich bin ja 100% auf deiner Meinung, aber es ist ja so. Nein, ich finde, wir Fußballfans müssen den Entscheidern beim Fußball, der DFL, der DFB, UEFA, FIFA, wir müssen einfach auch zeigen, dass wir auf diesen Fußball keinen Bock haben. Und wenn wir aber immer alles noch sagen, ja, naja, gut, muss man aber auch verstehen und so, ne, sage ich, nee, nein, wir müssen bitte auch hier klare Kante zeigen. Also insofern, diese Szene ist für mich die Aufregerszene in dieser Saison und finde ich auch nach unserem Gespräch weiterhin fühle ich mich sehr im Recht.
Ja, das steht dir völlig frei.
Aber ich konnte den nicht überzeugen.
Aber es nützt ja jetzt auch nichts. Du wirst deine Meinung noch nicht ändern und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Und ich schaffe es auch mit meinen etwas weniger Worten offensichtlich nicht, dich davon überzeugen, dass es da möglicherweise eine andere Sichtweise gibt, die möglicherweise auch richtig sein könnte. Das ist aber überhaupt nicht tragisch. Ne? Kommen wir doch jetzt, oder wolltest du jetzt noch was zum Spiel sagen? Wir haben 2-2 gespielt und sind dank des Unentschiedens auch 2-2 Stuttgarts in Hannover Tabellen Zweiter geblieben und gehen auch so in die völlig verdiente Winterpause. Gehen völlig verdient so in die Winterpause, so wollte ich sagen. Und ich glaube, mehr Statistisches wird es irgendwie kaum jetzt nötig sein zu sagen. Ne?
Kommen naja, wir doch. Doch, ich finde eine Sache, also bitte, nein, bitte, du hast völlig recht. Ja. Aber ganz interessant ist, wir haben uns ja mal aufgeregt, ne, gerade in den letzten Spielen, dass wir unsere Chancen nicht nutzen und dann kommt immer wieder Sky mit, kommt dann noch ein neuer Stürmer und wie auch immer. Gucken wir mal auf die Tabelle, da muss man sagen, haben wir die meisten Tore geschossen. Ja, wir haben 36, so viel hat keine andere Mannschaft. Das finde ich, also Bielefeld 35 und dann geht es weiter mit 30. Heute am Sonntag sind ja noch ein paar Spiele, aber da das sehe ich gerade, die müssen ja fast zweistellig spielen, das werden sie nicht schaffen. Also, der HSV ist die Mannschaft mit den meisten Toren und der HSV ist die Mannschaft mit dem, warte mal, 1, 2, mit 3, mit der viertbesten Defensive.
Genau.
Also, was haben wir da noch? Wir haben
Sandhausen.
Ja, Heidenheim, Osnabrück, Sandhausen, genau, die sind besser als wir alle.
Also die Creme de la Creme der zweiten Liga, an der kommen wir da hinten noch nicht vorbei.
Ja, aber die Tordifferenz ist plus 17, so gut wie keine. Bielefeld hat plus 14, alle anderen sind einstellig. Also deswegen, ich würde auch mal sagen, ich glaube, uns tut diese Pause jetzt gut. Ich hoffe, ehrlich gesagt, dass wir nicht so viel irgendwelche Ab- und Zugänge haben, besonders Zugänge, weiß ich gar nicht. Also die müssen wirklich uns dann sofort helfen müssen.
Ja.
Wir müssen uns daran erinnern, wir haben eine ganz neue Mannschaft im Sommer gekauft und ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Irgendjemand hat vor kurzem gesagt, das ist auch kein gutes Zeichen. Ich glaube, das war Dieter Hecking sogar beim Sky-Interview oder Bold. Irgendjemand hat gesagt, junge Spieler haben immer Ups and Downs. Und es ist auch kein gutes Zeichen, wenn du mal einen Down hast, dass der Verein dann gleich auf deiner Position nochmal nachlegt, sondern du musst denen auch das Vertrauen mal schenken. Wenn du denn glaubst, sie rechtfertigen das auch. Und insofern denke ich, klar, wir brauchen auf den Außen einen Spieler. Ja. Mir wird da zu viel rechts gesagt. Klar, haben wir rechts das größte Problem, aber was ist, wenn Leibold ausfällt? Wer würde da überhaupt spielen? Ich weiß es nicht. Also wir bräuchten einen, der sowohl rechts als auch links spielen kann. Das wäre super. Ne, da Hashtag jetzt Ostschalek hat wir ja schon mal ins Spiel gebracht. Und du brauchst ja auch einen, sag ich mal, der ein gutes Zweitliganiveau hat, der aber auch nicht den Anspruch hat, wenn alle gesund sind, in der Startelf zu stehen. Also und der trotzdem aber sofort weiterhilft. Also das ist so eine ganz schwierige Situation. Und ansonsten hoffe ich ehrlich gesagt, dass der HSV ziemlich cool bleibt in dieser Winterpause und gar nicht so viel macht.
Ja, also rechts, ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie da der letzte Stand des Wissens ist, wann die beiden Rekonvaleszenten denn wieder zurückkommen. März, beide, okay, ja, das ist aber schon weit hin, ne?
Ja,
ist weit hin. Das ist wirklich eine bittere Situation. Ich hätte jetzt gehofft, dass meinetwegen Wagnermann vielleicht schon mal ein bisschen früher wieder fit wird und da möglicherweise in ein, zwei Spielen wieder mal so ein bisschen angreifen kann. Und dann hätte ich nämlich gedacht, nee, da brauchst du gar nichts machen, weil Vertrauen schenken und die kommen da schon wieder zurück. März hört sich natürlich ein bisschen dramatisch an.
Du musst da was machen, das ist klar.
Ne? Ja, also. Ja, und Leibold sehe ich ähnlich, ne? Was passiert, wenn der ausfällt? Wir haben da keinen, der ihn ersetzen kann. Wagnermann wäre ein Kandidat, der ist nicht fit. Und wenn, dann soll er lieber rechts. Also das ist schon ein bisschen tricky. Ansonsten finde ich den Kader nach wie vor sehr gut besetzt. Auch wenn wir da jetzt wirklich seit ein paar Wochen schon nicht mehr die Leistung bringen, die ich mir erhofft habe. Aber
also ich glaube aber,
der gleiche Kader hat auch vorher fantastische Leistung gebracht, insofern. Ne?
Genau, und ich glaube, das ist vielleicht ein ganz guter Gedanke, der mir gerade spontan in den Kopf kommt. Ich hatte halt am Anfang der Saison bei den ersten 10 Spielen, ich hatte nicht das Gefühl, dass wir überperformen. Weißt du, es gibt mal so Phasen, beim HSV haben wir es 10 Jahre nicht gehabt, aber es gibt manchmal so Mannschaften, Frankfurt zum Beispiel, ja, in den letzten 1,5 Jahren, wo du sagst, geil, bringt als Fußballfan total Spaß, aber mal ganz ehrlich, die spielen doch alle irgendwie über ihren Möglichkeiten und spielen sich in einen gewissen Rausch. Und was auch toll ist und was auch ein paar Monate anhalten kann, aber irgendwann ist das Ding dann durch. Ja. Und wie gesagt, das hatte ich jetzt beim HSV am Anfang der Saison nicht. Ich habe nicht das Gefühl, dass wir sagen, oh, da haben wir jetzt aber, ne, irgendwie, sondern ich glaube, so wie wir am Anfang gespielt haben, das ist das Potenzial dieser Mannschaft. Dann haben sich Gegner auf uns eingestellt, dann sind einige, konnten vielleicht dann nicht mehr so frei spielen, der Hashtag jetzt Adrian Fein ist ja so ein Beispiel, konnten vielleicht nicht mehr so spielen wie am Anfang, haben dann noch nicht die Lösung gefunden, haben dann selber vielleicht 2% Selbstvertrauen verloren und spielen dann so ein bisschen, performen jetzt unter. Und ich glaube, wenn du die halt kitzelst und Alternativen aufzeigst, ich glaube, wir können relativ schnell in der Rückrunde auf unsere Leistung anknüpfen, die wir haben. Und guckt euch die Tabelle an, bestes Torverhältnis. Und also es ist ja nicht alles schlecht. Ja.
Das stimmt. Immer noch Platz 2. Und also wenn es jetzt in 16 Spielen immer noch so aussieht, dann sind wir am Ende alle hochzufrieden, weil dann sind wir aufgestiegen.
Ja, genau.
Darf man nicht vergessen.
Nein, darf man nicht vergessen.
Jo, so. Wir haben, würde ich sagen, eine Rubrik noch für diese Folge. Genau. unser HSV der Saison.
Und wir haben noch eine Weihnachtsüberraschung.
Ja, klar, genau. Aber die würde ich jetzt nicht als einzelne Rubrik feiern, aber das werden wir am Ende natürlich sagen. Unser HSV der Saison 1920 steht an. Und jetzt möchte ich erstmal Revue passieren. Was war denn beim letzten Mal? Also ja, in Folge 557, so rum, gab es ja kein Poll, kein Voting. Die Folge hattest du allein bestritten. Herzlichen Dank hier dafür nochmal an dieser Stelle.
Gerne.
Ja, und davor war es so, dass Tim Leibold wieder mal die Wahl gewonnen hat. Und zwar inzwischen dann jetzt schon zum dritten Mal. Tim Leibold ist amtierender Last Man Standing hier in unserem kleinen Spielchen hier.
Aber ganz interessant, dass das ein ausgewogenes Voting. Das war ein ausgewogenes Voting. Ne?
Das wollte ich auch noch sagen. Und zwar besonders der auf den ersten Blick der Außenseiter-Tipp, ne? Weil gerne nimmt man ja Spieler rein. Ich hatte dann ja auch, also Tim Leibold hatte 41% aller Stimmen bekommen, mein Rick van Drongelen 24, ne, Spieler. Und jetzt kamst du dann mit dem EV-Präsidenten Marcel Janssen und der hatte starke 35% bekommen. Also Wahnsinn. Das heißt irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht 3, 4, 5 Stimmen mehr und er wäre der HSV der Saison, der Amtierende gewesen. Also knapp gescheitert, aber als Scheitern will ich es eigentlich auch gar nicht so richtig bezeichnen. Ne? Also das waren gute Zahlen. 41, 24, 35%. Ich bin gespannt, was es denn jetzt diesmal geben wird. Also Tim Leibold ist der Amtierende und jetzt würde ich fast sagen, fang du doch gerne mal an und welcher ist dein HSVer jetzt für diese Ausgabe?
Willst du nicht
anfangen? Ich kann gerne anfangen. Ne? Also,
fang du doch mal.
Ja, ich habe.
Haben wir noch einen Augenblick zu überlegen?
Ja, es sind, ich habe einen üblichen Verdächtigen, muss ich sagen, und einen nicht so üblichen Verdächtigen. Und ich zweifle gerade oder ich frage mich gerade, welchen ich nehmen soll. Nein, ich mache es. Ach, wenn ich nicht gut
argumentiere. Lass deinen Bauch entscheiden.
Ja, komm, ich habe mich jetzt für den ersten, den ich aufgeschrieben habe, entschieden. Ich nominiere Jatta. Ich nominiere Bakary Jatta, weil Dieter Hecking natürlich auch zwischen den Spielen immer wieder erwähnt hat, wie wichtig er geworden ist. Und ich finde, diese Entwicklung, die Jatta durchgemacht hat, ne, du hast ihn vorhin, glaube ich, mal Forrest Gump genannt, der dann nur schnell laufen kann, bis hin zu einem Spieler, der wirklich entscheidende Pässe geben kann. Das Engagement ist eh immer da. Diese Entwicklung gefällt mir sehr, sehr gut. Und wenn man jetzt die nackten Zahlen von gestern nimmt, dann muss man ja eingestehen, eine Vorlage zur Vorlage, ne? Den Kopfball zum 1-0, den hätte er auch beinahe gekriegt, den hätte er auch reingemacht, genauso wie Hinterseher ihn reingemacht hat. Und das 2-1 hat er selbst gemacht. Also für mich allein aufgrund der nackten Zahlen, aber auch wegen seiner Entwicklung, Bakary Jatta hat meine Nominierung verdient und bekommen.
So, nun habe ich mal zu dir gesagt, wir müssen immer spielerisch und nie böse gegen das Voting des jeweils anderen wettern. Aber der einzige, den ich im Kopf hatte, war Bakary Jatta, den ich aber nicht sagen wollte, weil der ja auch diese emotionale Szene in der 78. Minute, weil er beteiligt war, denke ich, wenn ich jetzt auch noch sage, ist auch noch Bakary Jatta, dann sehen das ja viele als völlig wahnsinnig. Wer wäre denn dein Zweiter gewesen?
Also mein Zweiter, da wirst du mir wahrscheinlich wieder, also mindestens verbal den Hals umdrehen, aber ich hatte noch auf meiner Liste Gideon Jung tatsächlich. Ach,
nein, ja, natürlich. Also jetzt mal wirklich
nicht. Ja, aber hallo. Nicht. Ja. Gideon Jung ist ein, doch, also ist erstmal die Athletik, ne? Und dann aufgrund der Tatsache, dass er da auf der Sechserposition, die er gespielt hat, mir deutlich besser gefallen hat, als in jedem Spiel auf der Innenverteidigerposition, das ich gesehen habe zumindest, war das schon ein sportlicher Sprung nach vorne und Gideon Jung ist sowieso vom Sympathiefaktor für mich einer der größten in der gesamten Truppe. Insofern hätte ich ihn nominiert, aber ich habe mich ja für Jatta entschieden. Jetzt bin ich ja wirklich gespannt, für wen du dich ja jetzt relativ spontan noch entscheiden wirst.
Ja, das habe ich während deiner Ausführung gemacht. Habt ihr aber dennoch zugehört, auch wenn Männer ja nicht gleichzeitig mehrere Sachen können, Multitasking, in dem Fall war ich das und will auch ganz schnell sagen, weil ich ja sehr kritisch mit Gideon Jung war, meiner Meinung auch völlig zu Recht, aber du hast gerade eben gesagt, einer der sympathischen in der Truppe, finde ich auch. Also es geht niemals gegen den Menschen, sondern es geht dann immer über seine Performance im Profisport in den 90 Minuten, die ich bewerten kann, wenn ich im Stadion bin oder vorm Fernseher sitze. Mm-hmm. Ja, und da ist er underperformed, meiner Meinung nach. Und auch gestern fand ich ihn fand ich ihn nicht gut. Nein, aber ich habe mich dann, ich glaube, das ist dann auch ganz logisch, ganz rationell, was für Weihnachten ja untypisch ist. Aber ich habe mich natürlich, ich möchte nochmal unseren Trainer ins Spiel bringen, Dieter Hecking. Mhm. Wann hatten wir das mal zur Weihnachtszeit? Also ich sage jetzt mal Bergfest irgendwie, ne? Dass wir leider nur auf Platz 2 sind, aber dass wir die meisten Tore von allen Mannschaften in unserer Liga geschossen haben, dass wir mit die wenigsten Gegentreffer bekommen haben, dass wir insgesamt das beste Torverhältnis haben, mit Abstand sogar. Ja. Ich meine mal ganz ehrlich, das haben wir doch seit 10 Jahren nicht gehabt. Irgendwie. Und da muss man sagen, auch wenn wir jetzt eine Leistungsstelle haben, wie die Spieler, auch der Trainer, irgendwie sagt man so, jetzt brauchen wir mal Lebkuchen, wir brauchen jetzt mal Gänsebraten, wir brauchen jetzt mal Champagner und Raketen und dann gehen wir irgendwie ins neue Jahr mit neuen Ideen, mit neuem Mut, mit einem anderen Ansatz und dann rocken wir das Haus schon. Und deswegen ist für mich Dieter Hecking eigentlich der Gewinner der Hinrunde und ich würde ihn gerne nominieren als in unserem HSV Battle Royale.
Okay, das ist natürlich die einfachste aller Lösungen, ne? Aber ich habe natürlich Kritik vor. Nein, also im Grundsatz ist Dieter Hecking natürlich toll. Ich bin sehr, sehr froh, dass er da ist. Aber wenn ich dagegen stinken will, dann muss ich natürlich sagen, der Mann hat ja eine deutlich schlechtere Bilanz im Vergleich zu seinen Vorgängern natürlich. Ne? Wir hatten in der letzten Hinrunde 37 Punkte gesammelt, Hecking hat nur 30 gesammelt. Wir hatten in der letzten Hinrunde 11 Siege und 4 Unentschieden und nur 2 Niederlagen. Also Hecking hat nur 8 Siege, aber dafür 3 Niederlagen, ne? Wenn auch 2 Unentschieden mehr. Also die Statistiken sprechen eindeutig dagegen, dass sein Vertrag am Ende der Saison nicht verlängert werden darf.
Ne? Richtig.
Ne, genau. Aber es gibt auch noch eine Rückrunde und die Rückrunde hat er genauso gestartet quasi jetzt wie die Hinrunde und wenn das der Faktor ist, ne, also unentschieden gegen Darmstadt, wenn wir jetzt alle Ergebnisse genauso wiederholen, ne, dann haben wir am Ende 60 Punkte, die reichen zum Aufstieg.
Siehst du? Also, ne? ich bleib entspannt, weil im Gegensatz zur letzten Saison spielen wir einen kultivierteren, besseren Fußball.
Absolut, absolut. Ja? Das finde ich auch.
Sollten wir bitte nochmal.
Nein, ich bin auch absolut. Ich glaube, wie fast jeder andere war ich erstmal ein bisschen kritisch. Was bringt Hecking dem HSV? Ist das ein Trainer für den HSV? Aber ich finde, also Stand jetzt, ja. Ne, absolut, ich bin froh, dass er da ist, auch mit seiner ruhigen, besonnenen Art, auch dass er da aufgrund seiner Routine vielleicht den Mut hat, nicht der Presse nach dem Mund zu reden, sondern da auch den Mund auf, wenn ihm was nicht passt und also von vorne bis hinten ein guter Auftritt und ob nun mal der Pfosten getroffen wird oder daneben geschossen hat, da hat er ja nur bedingt Einfluss. Ne? Also ob wir nun mit 30 Punkten oder mit 32 oder 33 die Hinrunde abgeschlossen haben, da hat er nur bedingt Einfluss drauf. Ich finde, er hat sehr, sehr viel richtig gemacht, deutlich mehr als viele seiner Vorgänger. Und insofern freue ich mich über die Hecking und auch über die Nominierung letztlich.
Und über den Sieg dieser Nominierung natürlich.
Na, das werden wir sehen. Das liegt ja in unseren Händen.
Wir geben diese Nominierung im Laufe des vierten Advents frei auf unserem Twitter-Account nur der HSV-Pod und lassen die diesmal ausnahmsweise, weil Weihnachten ist, bis einschließlich zweiten Weihnachtsfeiertag. Oh. Ja, also ihr habt ein bisschen Zeit, da jetzt zu voten. Und wir hoffen, dass ihr da alle mitmacht. Das wäre natürlich schön.
Genau.
So, ich habe noch einen kleinen Weihnachtstipp. Ne? Wenn ihr nicht wisst, was ihr euch schenken lassen wollt, ja, wenn man fragt, was wünschst du dir denn? Du bist so schwer zu beschenken. Dann sag doch einfach, du möchtest die neueste Ausgabe vom Elf-Freunde-Magazin. Das ist die Ausgabe 218.
Jetzt warte mal, du hast heute so viel über Bayern gesprochen. Ist das die mit den Bayern da vorne drauf?
Was für ein Jahr. Das Fußballjahr, im Fußballjahr 2019 brannte der... So richtig der Baum, ich weiß gar nicht.
Ich glaube, das ist
Jürgen Klinsmann, Jogi Löw, die haben aber alle irgendwie mit Photoshop andere Frisuren drauf. Keine Ahnung. Das Cover sieht scheiße aus. Und ich habe selber in dem Magazin noch gar nichts gelesen, aber wer mal ein Freunde-Magazin gekauft hat, der weiß, die haben da ja immer so ein Stadionposter drin. Mhm. Und dieses Mal haben sie kein Stadionposter, sondern, ich mache es hier mal auf, die Nordkurve.
Ach, wie schön.
Geil. Und da ist ein geiles Foto von einem Riesen, so ein kleines Poster, so ein Riesenfoto von der Nordkurve des Volksparks mit Stimmen von Fans. dann wieder HSV 1979 zur Nordkurve mit so einem VW-Bus gefahren ist. Ein altes Bild mit Felix Magath und Hitachi als Brustlogo, Werbung. Also, ja. Na, für uns HSVer, ich meine die ganze Folge weihnachtlich für uns HSVer mit der Nordkurve. Geschichten aus der Nordkurve, das ist doch geil.
Ja, wunderbar. Ich werde heute noch zur Tankstelle gehen. Und, ja. Und also mir das nicht, ich warte auch nicht bis Heiligabend jetzt, bis ich das Geschenk bekomme. Das hole ich mir
doch
jetzt.
Nein. Ja, du kannst dir jetzt kaufen, aber dann packst du dir es ein und erst am 24. packst du es wieder aus. Wir müssen, ja, Tradition, Weihnachten ist das Fest der Tradition. Und übrigens ist Weihnachten auch nicht das Tradition für Weicheier. Ja, ich weiß ja nicht, wie viel Podcast du hörst, Sascha, ne? Aber wie viele Podcast höre ich jetzt? Und dann sagen die immer, wir wünschen euch ein schönes Weihnachtsfest und kommt gut ins neue Jahr. Wir melden uns dann, keine Ahnung, Mitte, Ende Januar wieder. Da denke ich jedes Mal, was sind das für Typen? Was sind denn das für Podcasts? Ja, ist die Woche zwischen Weihnachten und Silvester, ist das irgendwie zwanghaft, dass man da nichts machen darf? Ja. Dass man da unproduktiv ist? Ich weiß nicht, ich arbeite in der Zeit. Was machst du?
Ich, zu Hause werde ich auch staubwischen und so. Ja,
nein. Okay, okay, du hast dir beruflich 1, 2, 3 Brückentage genommen, höre so ich dabei raus. Sei dir auch gegönnt, aber wir HSVer, wir müssen noch zusammenstehen. Und deswegen, liebe nur der HSV-Pod-Freunde, Sascha, du darfst unser Weihnachtsgeschenk verraten.
Also, ja, das wird jetzt spontan, weil das habe ich nicht vorher geübt. Also wir, der HSV hat ja so viel zu bieten. Wir werden natürlich so gesehen keine wirkliche Winterpause machen. Wir werden einmal noch in diesem Jahr erscheinen. Das wird dann unser persönlicher Silvesterknaller werden vielleicht. Kurz vor Silvester könnt ihr dann die Folge downloaden und vielleicht dann Silvester hören oder wann auch immer. Und wollen wir die Inhalte schon verraten?
Nö. Also, da machen wir natürlich eine kleine Überraschung raus. Aber wir melden uns natürlich nochmal. Ja,
genau.
Und
genau.
Ich will dich da nicht, ich will das nur ein bisschen konkretisieren. Sascha, ich glaube, danach gehen wir doch in so eine kleine Winterpause, weil dann ist ja auch spielfrei. Dann gibt es ja auch nichts mehr zu erzählen und wir sind natürlich dann pünktlich zur Rückrunde wieder da. Aber wir wollen natürlich das Jahr nicht mit dieser Folge ausklingen lassen, sondern so würde ich es mal ganz grob bezeichnen. Das ist ja auch nicht super kreativ und ist ja auch nichts Spektakuläres, machen ja ganz viele. Auch wir wollen natürlich einen Jahresrückblick machen. Ja. Mit uns, für euch, für den HSV. Wir haben uns auch schon überlegt, wie wir das machen wollen. Das werden wir jetzt nicht verraten, wie. Aber es gibt von uns noch einen Jahresrückblick.
Genau, ganz klar. So ist es. Genau, und du hast eben was Gutes gesagt. Du hast nämlich gesagt, wir wollen hier mit so einer Folge nicht aus dem Jahr rausgehen. Unsere Freunde vom HSV Meine Frau Podcast, die uns übrigens in der letzten Folge freundlichst erwähnt haben. Hier kommt die Revanche. Moin, Leute.
Wieso, was haben sie gesagt? Ich höre die eigentlich immer, aber die letzte Folge habe ich nicht gehört.
Ja, siehst du, du arbeitest doch zu viel, ne? Die haben uns kurz, aber sehr wohl erwähnt, dass du sie praktisch über den grünen Klee gelobt hast. Und das haben sie sich ja auch absolut verdient. Die sind nun mal gut, ne? Lässt sich ja überhaupt nicht verhandeln. Also es ist eine gute Kombo, die da ist und jeder hat seine Meinung, die er zu gleichen verbalen Teilen vor
sich. Ja, Sascha, es tut mir leid. Die Kritik habe ich schon verstanden, Sascha.
Auch den höre ich mit Vorliebe, muss ich sagen. Und weil sie auch immer gute Laune. Aber die haben jetzt natürlich ihre 99. Folge, deswegen komme ich drauf, und ihre 100. Folge, da wollen sie eigentlich auch so eine schöne, runde, fröhliche Knallbonbon-Folge machen. Aber der HSV gewinnt einfach nicht mehr und sie warten ihre 100. Folge ab, bis der HSV endlich mal wieder gewinnt. Und sie haben schon die 99.1 und sie haben schon die 99.2 und ich befürchte, die nächste wird dann auch irgendein Pünktchen kriegen. Also ich hoffe auch für unsere Freunde vom HSV Meine Frau Podcast, dass nun bald wirklich auch deren 100. Folge gefeiert werden kann. Viele liebe Grüße.
Ja, die sind einfach kreativ. Ne? Das ist eine sehr lustige Idee, finde ich super. Ja, und genau. Sascha, ich meine, so ein Jahreswechsel, du kannst dich auch bei dem bewerben. Ja, wenn du sagst, ich hätte auch gerne mehr Redeanteil. Ach, das ist bei euch so schön, das ist bei euch so schön ausgeglichen.
Nein, man braucht ja auch nicht, man braucht ja auch Kontrapunkte, ne? Also es ist ja so, kein Mensch guckt einen Film, wo die beiden Hauptdarsteller genau gleich sind, ne? Also wir brauchen da schon verschiedene Punkte. Ich finde, wir ergänzen uns sehr gut. Das passt schon so, wie es ist.
Finde ich auch.
Nur, aber ab und zu, ne, darf ich dich an meine Seite
biegen. Ja, nur was die Regelkunde angeht bei strittigen Szenen in der 78. Minute, da finde ich, bist du einfach.
Wir müssen unsere Experten von Colinas Erben mal fragen. Ne? Wir mal sehen, was die dazu geschrieben haben. Wir werden das.
Nee, will ich nicht fragen. Ja? Weil vor denen habe ich echt Respekt. Und wenn die mir das Gleiche sagen würden wie du vorhin, würde ich denen entfolgen.
Ja, du kannst die Wahrheit nicht haben.
Okay, dann kann ich die Wahrheit, dann kann ich einfach die Wahrheit nicht haben. Nein, dann ist es die, was ist die Wahrheit?
Ja, eben.
Ich weiß, keine Angst, die Schlussmelodie kommt sofort und ihr könnt jetzt auch Weihnachten feiern. Aber was ist die Wahrheit? Wir leben in einer Zeit, in einem Zeitalter, wo es mehrere Wahrheiten gibt, leider, was ich total daneben finde, ja. Mhm. Der Donald Trump lebt doch in seiner eigenen Welt, der hat doch seine eigenen Wahrheiten. Ich glaube, der glaubt auch alles, was er da sagt, das ist nur faktisch falsch. Und hier ist es ja auch so, dass wir halt durch den Video Assistant Referee einfach wirklich keine guten Fakten schaffen können. Oder in den seltensten Fällen, wo du wirklich sagst, okay, das hat der Schiedsrichter einfach übersehen. Okay, das kann mal passieren, das ist menschlich und dann kommt der Video Assistant Referee, okay. Aber es gab ja auch schon ich glaube, das hat der UEFA-Präsident sogar gesagt, das war ein relativ ranghoher Mensch, der gesagt hat, auch die kalibrierte Linie ist eigentlich Quatsch, weil es geht ja immer ab der Millisekunde, wo jemand das Bild anhält. Mhm. Aber hält der wirklich das Bild da an, wo der Ball den Fuß verlässt? Oder ist das doch eine Zehntelsekunde früher oder später? Und wenn du dann so eine Millimeter Abseitsentscheidung hast, dann ist das dann schon entscheidend, wann du das Bild auch anhältst. Und dadurch ist auch so eine kalibrierte Linie oftmals, die gaukelt dir Wahrheiten und Fakten vor, ist aber eigentlich auch, ist so ein Grenzbereich.
Ja. Und das ist es, ne? Wir müssen eigentlich im Grunde wieder so ein bisschen zurück zu den Wurzeln, wo auch mal, was weiß ich, ein Wolfi der Ahlenfelder mal in der 38. abpfeift, weil er denkt, es war schon die 45. und so weiter. Da will ich wieder hin.
Ja, oder wie hieß der das Tor in Stuttgart geschossen hat, was ans Außennetz ging und wurde da als Tor gewertet? Also es geht eigentlich um diese Szene. Aber
in Nürnberg. Leverkusen.
Ja, genau. Ja. Aber ich sag's noch einmal und das ist 0,0 Bayern-Bashing oder weil ich glaube, die Bayern haben beim DFB einen Vorteil. Das glaube ich alles nicht. Es war halt, aber mit dem Oberarm mitgenommen und der Schiedsrichter lässt sich das am Bildschirm anzeigen und pfeift Tor. Und dann sagst du, okay, jetzt brauche ich es nicht mehr. Und in diesem Fall mit Jatta, aber ihr könnt zurückklicken.
Genau.
Dann könnt ihr das alles tun. Das wollen wir jetzt nicht wiederholen. Sascha, wie feierst du Weihnachten?
Beschaulich, Gott sei Dank. Also der Heiligabend ist immer mit meiner kleinen eigenen Familie aus, ohne andere Verwandten, also kein Onkel, keine Tante, keine
Eltern. Aber mit Geschenken.
Natürlich mit Geschenken, aber das werde ich ja an dieser Stelle nicht verraten. Sie hören ja alle unseren Podcast. Ne?
Aber der Weihnachtsmann kommt.
Du hast er wird, also er ist, ich hoffe, er hat, ich hoffe, er passt durch den Kamin. Wir werden es wieder mal sehen. Ne? Und du hoffentlich dann auch. Also ich habe ja gehört, ein Geschenk weiß ich jetzt, ey Freunde.
Ja, genau. Ja, bei uns ist es immer so, also Weihnachten, Heiligabend mit der Familie, also mit der größeren Familie. Ja. Und am ersten Weihnachtsfeiertag gibt es dann die kleine Bescherung mit meiner Frau und mit meinem Sohn. Sehr schön. Also die amerikanische Version zum Frühstück. Ja. Mit dem Kaffee und dann packen wir unsere Geschenke aus. Das hat aber nichts damit zu tun, weil es die Amerikaner uns vorgelebt haben, sondern ich bin mit meiner Frau relativ kurz vor Weihnachten zusammengekommen. Und wenige Wochen vor Weihnachten sind wir zusammengekommen. Und das ist ja auch jetzt schon fast 30 Jahre. Es ist schon ein bisschen her.
Gut, so, dass du dich noch daran erinnern kannst.
Ist doch aber ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Und was machst du? Wir waren ja noch jung. Und was machst du dann Heiligabend? Dann ist natürlich jeder bei seiner Familie. Ich weiß doch gar nicht, ob wir gegenseitig die Familien überhaupt schon vorgestellt haben. Ja. Also es war noch alles sehr, sehr frisch. Und dann war sie natürlich bei ihrer Familie, ich bei meiner Familie. Und dann haben wir uns am ersten Weihnachtstag halt getroffen. Und dann haben wir beide uns beschert. Und das ist irgendwie im Laufe der Ehe und der das ist irgendwie beigeblieben, dass wir sagen, Weihnachten, Heiligabend ist mit den Eltern oder Schwiegereltern, wie auch immer. Und der erste Weihnachtstag ist für uns.
Sehr schön, sehr schön.
Tolle so, Geschichte. Ja, es sind halt Traditionen. Ne? Ich liebe ja Traditionen.
Absolut, absolut.
Und in der Fußballtradition gab es kein Video Assistant Referee. Fällt mir in dieser Sekunde ein. Sollte ein Zeichen sein.
So schließe ich den Kreis, genau.
Genau. So, dann du machst das letzte Wort. Denk dir schon mal eins aus. Ich an dieser Stelle verabschiede mich. Wünsche euch kein gutes neues Jahr, weil wir kommen ja nochmal. Wir kommen nochmal in diesem Jahr. Deswegen wünsche ich euch an dieser Stelle nur ein schönes Weihnachtsfest, ein friedliches Weihnachtsfest, besegnete Zeit. Lasst mal 5 Grad sein. Ärgert euch nicht, wenn ihr das falsche Geschenk bekommen habt, sondern genießt die Zeit mit euren Lieben. Weil es gibt leider auch eine Zeit, wo viele dieser Lieben, egal ob es Familie oder Freunde sind, vielleicht auch nicht mehr da sind. Deswegen wünscht man sich ja auch zum Jahreswechsel immer viel Gesundheit. Und genießt einfach diese Weihnachtszeit, twittert etwas weniger, guckt etwas weniger auf den Bildschirm, guckt mal euren Herzensmenschen an und erfreut euch an ein paar schönen Stunden und leckerem Essen. Schöne Weihnachten und wir hören uns vor Silvester wieder.
So sieht's aus. Also da bleibt mir auch gar nicht viel anderes zu sagen. Das hätte ich zwar im Inhalt ähnlich gesagt, aber ich hätte es nie so schön in Worte fassen können wie du. Insofern schließe ich mich da einfach mal an. Genießt die Zeit. Es sind ja nur ein paar Tage, die ihr ohne uns seid, denn wie versprochen werden wir uns ja in diesem Jahr noch mal melden. Und ja, in diesem Sinne, freut euch aufs Weihnachtsfest und ja, ciao, HSV.